Hallo, hier ist The Lunatic Fringe und ich grüße die mondsüchtige Randgruppe da draußen hinter der Nebelwand. Das hier ist ein neuer Podcast, Ausgabe Nummer 1, die ja immer sehr ruppig ist und ein bisschen durcheinander. Hier soll es nicht anders sein. Ist noch nicht ganz klar, wohin die Reise geht hier. Lunatic Fringe ist ja mein Weblog und von daher hat das Ganze ja auch einen gewissen persönlichen Anstrich. Und ich versuche ja ein bisschen zu sammeln. Interessante Gespräche mit interessanten Leuten über interessante Themen oder auch einfach mal nur dummes Zeug, was mir gerade so einfällt. Das wird sich alles erst noch so entwickeln. Ich habe keine klaren Pläne, wohin die Reise hier gehen soll. Aber das Wichtigste ist, dass man unterwegs ist. Und ein Anfang ist gemacht. Jetzt hier in der Ausgabe Nummer 1 gibt es ein schönes Gespräch, wie ich finde, was ich mit Pavel geführt habe. Aber ein ganz interessantes Thema, nämlich über Gold. Wir kamen so ein bisschen drauf und grübelten, wie denn das so ist mit der Welt und wohin die Reise geht. Und auf einmal stand das Gold im Mittelpunkt und dann sind wir von einem zum anderen gekommen. Das Gespräch, das kann ich euch jetzt nur ans Herz legen. Und nachdem die Musik sich hier noch ein bisschen im Kreis gedreht hat, geht's dann auch gleich los. Was ist denn Gold? Also zunächst einmal ist es ein Metall. Und ganz offensichtlich ist es ein seltenes Metall. Wie selten ist denn Gold?
Na, wie selten ist Gold? Also es gibt schon Tausende von Tonnen an Gold, aber es ist selten genug, würde ich sagen. Zumal der Bedarf an Gold für Schmuck und technische Zwecke natürlich recht groß ist. Auch Gold verloren geht praktisch.
Auch Gold für Computer.
Stimmt, für Computer.
Läuft nicht alles mit Kupfer. Wir wollen ja alle unsere vergoldeten USB-Stecker haben, damit die Musik gut klingt. Darauf warte ich ja eigentlich noch, dass irgendwie aus dieser HiFi-Welt du weißt schon, die haben ja so geweihte Audiokabel, wodurch die Dynamik und so noch mehr zum Tragen kommt, dass das nochmal auf dem Computer durchschlägt, so diese Spoiler.
Na, teilweise gibt's das ja schon.
Wie auch immer, wir wollten bei Gold bleiben. Okay, also wir stellen fest, es gibt nicht so viel Gold und weil es nicht so viel Gold gibt, ist Gold was wert. Man kann sich das nicht so ohne weiteres besorgen. Außerdem sieht es noch schick aus und ist schön schwer. Und man kann es schön in Portionen zusammenschmelzen. Was kostet denn Gold?
Tja.
Gold hat auch einen Preis.
Ja. Im Augenblick liegt der etwa so bei 15 Euro pro Gramm. Das heißt, etwa 15.000 Euro pro Kilo Gold.
15.000 Euro.
Ja, und
pro Gramm.
Nein, 15 Euro pro Gramm.
15 Euro pro Gramm. Okay, 15.000 Euro pro Kilo.
Kilogramm.
Genau. Ah, das ist schon eine ganze Menge.
Ja, also statt eines Autos könnte man sich auch, also statt eines Mittelklassewagens, auch ein Kilo Gold hinlegen.
Ja,
und wenn man das gut vor 6 Monaten gemacht hätte, so ein Kilo Gold, dann hätte man damals nur so um die 10.000 Euro dafür bezahlen müssen und hätte jetzt 15.000 Euro. Das sind 100% Rendite in 6 Monaten. Das ist vielleicht ein faszinierendes Ding an Gold. Dass Gold noch eine ganz besondere Rolle oder der Goldpreis eine ganz besondere Rolle hat als Indikator für, ja, wie sicher oder unsicher fühlen sich die, ich will nicht sagen Reichen, aber die Mittelschicht vielleicht. Und die Reichen sicherlich auch, weil wenn die Zeiten unsicher sind, dann steigt der Goldpreis.
Und ist das immer so? Ja. Also ich meine, kannst du das, woran kann man das sehen? Wann ist der Goldpreis gestiegen in den letzten 20 Jahren? Das hat so eine schöne Übersicht. Na, sind da auch mehrere Jahre drauf verzeichnet?
Nee, die 20-Jahres-Übersicht habe ich gerade nicht hier vor mir.
Sondern?
Aber es ist regelmäßig auch so gewesen, dass beispielsweise vor den letzten Kriegen jeweils der Goldpreis in die Höhe gegangen ist. Also im Zusammenhang mit den Irak-Kriegen kann man halt ganz deutlich ein Ansteigen des Goldpreises sehen. Und dann, mein Gold ist natürlich von Angebot und Nachfrage auch gesteuert, wie eben auch andere Rohstoffe. Also eigentlich ist Gold auch vergleichbar mit anderen Rohstoffen, Edelmetallen, Palladium, Platin, Silber.
Das heißt, deren Preis verhält sich immer direkt proportional zu Gold?
Nein, natürlich nicht. Die haben, das ist auch jeweils natürlich ein eigener Markt.
Aber das heißt, nur das Gold steigt zuverlässig, wenn die Kriege beginnen.
Ja, wobei generell Rohstoff, also der Ölpreis bewegt sich auch oft in der Nähe des Goldpreises. Also manchmal verhält er sich eben gerade in den letzten Kriegen auch ähnlich.
Und wie verhalten sich dann die Währungen dazu?
Naja, wenn die Währungen Geld, also wenn das Gold natürlich mehr Geld kostet, dann ist klar, relativ dazu verliert das Geld an Wert und das Gold gewinnt an Wert, je nachdem, wo man das jetzt festmachen will. Interessanterweise ist ein Kilo Gold, aber nach wie vor irgendwie ein Kilo Gold.
Ein Kilo Gold ist ein Kilo Gold.
Ja, vorher und nachher.
Eine treffende Feststellung. Mhm. Was kann man da jetzt deiner Meinung nach draus ablesen?
Naja, ich kannte Gold lange Zeit nur in Form von Schmuck und in Form von, aus dem Fernsehen. Da wurde das immer aus irgendwelchen Banken in gigantischen Barren und Mengen gestohlen. Das war so das Ding. Was mir aber zu denken gab, war, als ich mitbekam, dass die Eltern eines etwas wohlhabenderen Freundes auch halt stets in ihrem Safe zu Hause eine gewisse Menge an Gold liegen hatten. Mhm. So, das ist, und es ist offenbar so üblich, wenn man eben etwas mehr verfügbares Einkommen oder größere Mengen an Ersparnissen hat, dass man für alle Fälle etwas davon in Form von Gold anlegt und dieses Gold nach Möglichkeit auch in der Nähe verfügbar hat, sodass man nicht darauf angewiesen ist, das bei irgendeiner Bank, die ja vielleicht zumachen kann, abzuheben oder
gerade brennt zum Beispiel.
Ja, oder sie hat einfach zu. So, wenn jetzt die Banken nicht aufmachen, dann sieht es halt schlecht aus.
Aber es ist natürlich schwierig mit dem Gold so am Kiosk, mit dem Wechselgeld.
So. Ja.
Es aber taugt es einfach sozusagen nur als die finale Rücklage.
Nein. Es ist interessanterweise kannst du Gold in allen Stückelungen kaufen. Also typischerweise ist eine Unze, also 33,1 Gramm, ist so eine typische Stückelung. Und Südafrika hat
vor, ich glaube, 25, 30 Jahren haben sie ein innovatives Goldprodukt auf den Markt gebracht, den Krügerrand. Mhm. Das war eine Münze, eine Goldmünze, die aus hochreinem Gold, einer Unze, hochreinem Gold bestand und die ohne Aufschlag verkauft wurde, also zum selben Preis wie Barrengold. Mhm. Das heißt,
sie haben eine, du hast eine Stückelung durchgesetzt.
Ja, sie haben eine Stückelung und einfach ein Branding gemacht. Damit. Und
jetzt neu Gold.
Jetzt neu Gold als Münze. Mhm. Aber die Münze gibt es quasi umsonst. Also Goldbarren in einer schönen Form.
Und in einer abgestuften Stückelung.
Dann und dann begann man, also wie die waren die Stückelung? Ersten. Und das sind dann jeweils immer so die Hälfte, eine halbe Unze, eine Viertel, glaube eine Achtel Unze. Also man kann da relativ weit runtergehen. Natürlich gehen die Preise dann bei kleineren Stückelungen in die Höhe. Aber auch Barrengold gibt es in Stückelungen bis runter zu einem Gramm. Mhm. Und sodass man eigentlich mit Goldmünzen oder Goldbarren auch eine Stückelung hat, wie bei Geldscheinen auch. Und die kommen dann insbesondere die Barren gleich schön mit einem Zertifikat versehen, sodass die eigentlich fast aussehen wie so eine Art Zahlungsmittel. Also es ist dann, du hast dann quasi so einen Geldschein, so fast so sieht es aus, mit einem Stück Gold eingeschweißt da drin.
Also ich sehe gerade, Wikipedia hat Antworten, Krügerrand gibt es in ganzer Unze, halber, Viertelunze und Zehntelunze. Mhm. Was ganz interessant ist, weil sie hier sozusagen alle typischen Stückelungssysteme, ein Drittel ist in dem Sinne nicht vertreten. Aber man kann es so mal problemlos halbieren, man kann es problemlos vierteln, aber man hat auch das Zehnersystem. Mhm. Eine sogenannte Anlagemünze. Ja, aber das ist ja dann schon im Prinzip eine richtige eigene Währung. Und ja, auch die einzige wirklich internationale eine Währung.
Eine richtige mit, also quasi goldgedeckte Währung und ja, die Kanadier haben dann noch mit einer Innovation irgendwann aufgewartet. Sie haben dann nämlich das als erste ganz hochreine Münzen mit 999,5 war Gold, also was aus weniger als also ein 20.000stel Nicht-Gold, also Verunreinigungen enthält. Das sind dann die sogenannten Maple Leaf. Aber inzwischen sind da viele nachgezogen. Also es gibt da fast auch so einen kleinen Wettbewerb der Länder. Es gibt auch so, sogar gesehen sowas wie ein Gold-Euro. Mhm.
Und wie groß ist der? Also ich meine, warum heißt der Gold-Euro? Weil er jetzt von...
Na, das ist einfach eine Goldmünze, die...
Ja, aber wer gibt die aus? Ist das jetzt eine Erfindung der Europäischen Zentralbank?
Müsste ich sehen. Nee, ich glaube, da hat wahrscheinlich jemand den Euro lizenziert.
Ich schlage hier gerade mal Gold Maple Leaf nach. Mhm. Die nach dem Krügerrand wohl verbreitetste Anlagemünze. Mhm. Scheint es ja... komplettes System zu geben. Okay, und was macht man nun mit diesen Münzen? Sie werden damit auch tatsächlich Transaktionen durchgeführt?
Tja, kann man natürlich...
Darf man das eigentlich? Darf man Gold gegen Gold tauschen? International? Ist das in irgendeiner Form von Gesetzen, Verboten?
Es gibt unterschiedliche Ein- und Ausfuhrregeln. Also typischerweise, also ich glaube... Es ist so, sagt mir jemand, dass man aus den Vereinigten Staaten kein Gold exportieren darf. Also aus den USA darf man keins rausschaffen. Mhm. Rein ist, glaube ich, dort kein Problem, aber man muss es wahrscheinlich deklarieren. Mhm. Auch so ein interessantes Detail. Ansonsten gibt es ja Höchstgrenzen. Ich konnte allerdings so ohne weiteres jetzt... bei der Einfuhr nach Deutschland nichts finden auf den Seiten vom Zoll, als ich versucht habe rauszukriegen, ob es da irgendwelche Beschränkungen gibt.
Okay. Warum haben jetzt die Leute das Gold zu Hause? Also ich meine, du meintest ja, ist es jetzt nicht nur die Sicherheit nach dem großen, was auch immer, Katastrophe XY, sondern hat es auch noch einen täglichen Verwendungswert?
Naja, es ist erstmal feuerfest.
Okay. So.
Und
weitgehend feuerfest,
würde ich sagen. Ja, und es gibt offenbar immer noch ein, ich würde das gewisses Restmisstrauen gegenüber Papiergeld gibt. So, dass, ich meine, Deutschland speziell hat nun zwei große Inflationen hinter sich, wo die Leute gemerkt haben, plötzlich das Geld war halt nichts mehr wert. Deswegen auch die Beliebtheit von Immobilien. Aber die sind eben, ja, wie der Name schon sagt, nicht leicht zu bewegen. Und vielleicht ist Gold so ein bisschen das Äquivalent, so eine Art transportable Immobilie. Jedenfalls zunächst mal von der Wertbeständigkeit.
Ja, zumal ja eine Banknote, wie das ja offiziell heißt, ist ja eigentlich überhaupt gar kein eigener Wert, sondern es ist nichts anderes als ein kleines Zertifikat mit einem Versprechen da drauf, dass wenn man dann zur Bank läuft, dass man dann einen entsprechenden Gegenwert dafür bekommt. Ist ja nicht das Papier selber, was in irgendeiner Form den Wert darstellt. Das ist natürlich insofern eine ganz andere Geschichte als bei dem Gold, wo es halt auch wirklich um das Material als solches geht.
Ja, früher waren ja auch die meisten Währungen Gold gedeckt, aber dann zumindest zu einem Teil noch Gold gedeckt, aber irgendwann wurde das aufgegeben. Ich glaube, es gibt gar keine goldgedeckte Währung mehr heutzutage.
Sondern, wovon ist die Währung gedeckt?
Durch, naja, wie du es schon sagtest, durch ein Versprechen.
Dass wir da schon genug haben werden, wenn du das haben willst, was da auf dem Papier draufsteht.
Ja, aber du kannst es dir, wie gesagt, nicht mehr in Gold auszahlen lassen. Das ist auch vorbei.
Ah, aber ich kann ja Gold dafür kaufen.
Man, das läuft
ja
aufs Gold
Gleiche raus.
Also. Ja.
Oder?
Ja, aber eben dann zum jeweiligen Kurs.
Und früher konnte man das immer sich als Gold auszahlen lassen?
Mhm.
Bis wann?
Aha, du fragst Dinge.
Naja, also ich meine so in etwa. Reden wir jetzt von Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten oder Jahrtausenden?
Nein, das muss irgendwann in den letzten 100 Jahren gewesen sein.
Okay.
So vor,
da finde ich ja schon mal ganz interessant.
Also ich glaube nach dem, kurz vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg dürfte das gewesen sein, aber Wikipedia weiß es bestimmt.
So, wie bist du denn auf Gold gekommen vorhin?
Na, wie gesagt, okay, also der eigentliche Anlass war, dass mir klar wurde, Ende letzten Jahres, dass es im März Krieg geben wird. So, jetzt dachte ich mir, okay, was tust du jetzt vorher oder was kannst du vorher tun, wenn du weißt, dass es im März Krieg geben wird? Mhm. Und so eine der Dinge, die man tun kann, wenn man weiß, dass es Krieg geben wird, ist Gold kaufen.
Okay.
So,
weil leider, man dann sozusagen von den unvorhersagbaren Öffnungszeiten von Banken nicht mehr abhängt.
Ja, na, es sind vor allem zwei Dinge. Das eine ist, dass der Goldpreis möglicherweise steigt. Das heißt, das Vertrauen in das Geld sinkt im Vergleich zum Vertrauen in Gold. So, das ist das eine Ding.
Das heißt, du wirst sozusagen zum Kriegsspekulanten an der Stelle.
Ja, oder zum Spekulanten mit der Unsicherheit oder mit der Angst vielleicht. Und das andere ist, falls wirklich jetzt der Fall eintreten sollte, dass man dringend das Land verlassen muss beispielsweise, ist es unter Umständen gar nicht so einfach, irgendwo, naja, gut, mit dem Euro ist es unwahrscheinlich, dass dem jetzt irgendwas Schlimmes widerfährt, aber wenn man das mittelfristig sieht, kann das schon einen großen Unterschied machen, ob man 10.000 Euro Bargeld oder ein Kilo Gold
im Tresor zu Hause liegen hat, für alle Fälle.
So, wo hat sie denn die Information her, dass es im März Krieg geben wird?
Naja, das waren...
Stand im Internet?
Nein, das waren mehrere... Es waren mehrere Dinge, die zusammenkamen. Also ein bemerkenswertes Ding war, dass die Amerikaner in den letzten Monaten die Druckerpresse angeschmissen haben. Das heißt, sie drucken Dollar wie blöde. So.
Ist das eine offizielle Information?
Ja, das ist also noch kann man das nämlich an den offiziellen Statistiken ablesen, also die offizielle Geldmenge, ich glaube M1 ist das, wird noch veröffentlicht von den Amerikanern, deswegen müssen sie eben auch veröffentlichen, dass sie die Druckerpresse angeschmissen haben.
Aber da gab es doch jetzt auch einen politischen Beschluss, dass diese Geldmenge nicht mehr veröffentlicht werden soll.
Genau, und das ist jetzt das nächste Ding, ab März soll die Geldmenge nicht mehr veröffentlicht werden.
Also dann, wir reden von der Geldmenge des US-Dollars.
Ja, genau.
Und man weiß heutzutage, wie viel Dollar es offiziell zumindest auf diesem Planeten gibt.
Ja, genau.
Gibt es da eigentlich, hast du eine Zahl im Kopf? Können wir gleich nochmal nachschlagen. Aber auf jeden Fall, so, das heißt, alle wissen in etwa, wie viel Dollar es gibt und ab wann soll das nicht mehr?
Ab März.
Ah, ab März soll die Geldmenge M1 nicht mehr veröffentlicht werden für den
Dollar.
Aber alle anderen Nationen tun das. Tun es alle? Die meisten?
Ich glaube, die meisten tun das eigentlich.
Okay. Aber beim Dollar hat es natürlich eine besondere Bedeutung, da es nun mal die führende Weltwährung ist.
Genau. So im März soll noch etwas anderes passieren. Im März möchte der Iran seinen Ölhandel auf Euro umstellen, also weg vom Dollar und Öl in Euro handeln.
Aber da gab es auch... vor einiger Zeit auch ein Land, was das schon mal
ach so, der Irak hatte das vor, Saddam Hussein hatte das vor und
ja,
okay. wurde dann halt, ja, besetzt. Und jetzt bin ich eben mal von der These ausgegangen, dass jetzt im März Krieg sein könnte und habe daraufhin mal geguckt, okay, was ist dafür nötig, so damit es dort Krieg gibt. Das eine ist Truppen, dachte ich, okay, eigentlich, sonst hat man ja immer vor den Kriegen so von größeren Truppenbewegungen gehört, das hat sich ja angekündigt, sie haben dort Truppen zusammengezogen und hingeschickt und gemacht und getan und ich dachte, na gut, solange dieses Getöse nicht stattfindet, wird da auch noch nichts passieren. Der Punkt ist nur, die Truppen sind schon unten. Also sie haben einfach im Irak angeblich, ich war nicht unten, ich habe es jetzt nicht einzeln gezählt, wie viel sie da haben, aber aus verschiedenen Quellen ging auch sogar durch die Presse, ist klar, sie haben im Prinzip genug militärische Schlagkraft im Moment dort unten versammelt, um fast aus dem Stand den Iran anzugreifen. Da liegt genug Munition, genug Sprit, genug Panzer, genug Flugzeuge, ist alles da.
Aber es ist ja nicht so, dass es nicht in Betrieb wäre. Also es ist ja nun...
ach nee, ja die Kampfflugzeuge müssen nicht viel... okay. Also die... ich meine, Amerika hat einen Militärhaushalt von jetzt was, fast 600 Milliarden Dollar. Das ist einfach mal mehr als der ganze Planet zusammen für Militär ausgibt, außer den Amerikanern. Und da kommt einfach niemand dran im Moment. Und man sollte das auch überhaupt nicht irgendwie unterschätzen oder die Schwierigkeiten jetzt im Irak überschätzen. Militärisch ist der Irak kein Problem.
Also zumindest nicht, was die Kontrolle des Landes als solchen
betrifft. Ja. So die Militärbasen sind relativ sicher.
Ja, und ich denke auch nicht, dass ihnen da wirklich irgendjemand gefährlich werden kann, im Sinne von, dass irgendjemand in der Lage wäre, sie da zu vertreiben. Das ist ganz klar. Also die einzigen, die sie da, glaube ich, vertreiben können, sind sie selber. Aber gut, ich meine, so eine Bewegung gibt es natürlich auch in gewisser Hinsicht, zumindest in der amerikanischen Bevölkerung. Sie mag noch nicht gerade unbedingt Oberwasser haben, aber sie ist auch jetzt nicht gerade nicht existent. Derzeit findet sich die Regierung dort auch in einigen Trouble, wobei man sagen kann, dass sie das eigentlich schon seit 4-5 Jahren sind und es ihnen eigentlich nicht groß geschadet hat.
Ja, allerdings, ich habe natürlich auch überlegt, gut, im Moment sieht es ja gar nicht danach aus, auch wenn man mal darauf achtet, alle 2-3 Tage irgendwie Iran in den News war mit Atomwaffen, der Präsident mit dem unaussprechlichen Namen mit A, Allah, der sich gebärdet als wenn er so von den Amerikanern ein Drehbuch in die Hand gekriegt hätte, wie spiele ich irgendwie den überzeugend den Schurken und den wahnsinnigen Psychopathen.
Ja, gut. Ich meine, ich glaube nicht, dass es nicht so ist, dass auch nicht die Iraner eine gewisse Strategie hätten. Also ich meine, die sind ja nicht doof.
Nein, davon...
Es handelt sich immerhin um eins der wenigen Länder, die dort unten zumindest eine vergleichbare demokratische Grundstruktur in ihrer Gesellschaft aufgebaut haben. Und dort gibt es halt auch einen intellektuellen Widerstand auf der einen Seite, aber vor allem natürlich auch klar planende Leute.
Na, ich weiß nicht, ob der Iran nun so ein freiheitlicher Rechtsstaat, demokratischer Rechtsstaat ist.
Nein, das habe ich nicht gesagt, dass er jetzt ein freiheitlicher Rechtsstaat ist. Ich habe nur gesagt, sie haben demokratische Strukturen, also sie haben Wahlen und sie haben so ein Parlament und sie haben so Posten zu besetzen. Das ist ja, sagen wir mal, jetzt in dieser Region nicht besonders verbreitet. Also im Irak gab es sowas nur auf dem Papier und so Jordanien und ja, so, die gehen halt auch eher noch so mit dem Königsmodell einher und auch Ägypten ist ja nun eigentlich auch nicht. Wie viel Prozent kriegt der ägyptische Präsident jedes Mal? Ich glaube, diesmal waren es nur 96% und sie waren groß bestürzt. Also insofern ist es schon eine ganz andere Gesellschaft und ich denke, dass wir auch eine ganze Menge von der Art und Weise, wie der Iran ist, hier derzeit überhaupt nicht wahrnehmen.
Das ist wahrscheinlich richtig, wobei gut, das also ich mit Gottesstaaten einfach mit also ich halte die Trennung von Religion und Politik also Religion und Staat für eine gute Sache und das ist ein echter Rückschritt. Also das ist also einen Staat auf einer Religion gründen zu wollen, das führt zwangsläufig früher oder später zu unauflösbaren inneren Problemen und Konflikten. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. So. Das ist mein Vorbehalt einfach beim Iran. Aber also ich habe jetzt keine besonders große Sympathie für den Iran, muss ich sagen. Aber was man auch feststellen muss, eigentlich hat der Iran das Recht, eine Atombombe zu besitzen. Warum? Das Streiten versuchen natürlich alle abzustreiten, aber ich meine, Israel hat eine, Indien hat eine, Pakistan hat eine oder mehrere sicherlich. Die USA haben irgendwie sowas wie 20.000 atomare Sprengköpfe.
Ja.
Ich meine, von daher so, und der Iran sagt ja von sich aus noch nicht mal, wir wollen eine Atombombe. Sie wollen, und darauf haben sie sogar noch mehr das Recht, wenn sie, sie haben Anrecht auf Hilfe für ein ziviles Atomprogramm. So. Und dadurch, dass sie dem Atomwaffensperrvertrag zwar nicht wohl beigetreten sind, aber zumindest in Verhandlungen zu einer Art Teilbeitritt, wenn ich das richtig verstanden habe, durchgeführt haben, ist es so, ja, dass ihnen dafür, dass sie keine Atombombe bauen, bei der zivilen Atomtechnik unterstützt werden müssen bei der Entwicklung. Und da hat man ja gesagt, naja, wir unterstützen euch, aber so richtig trauen wir euch nicht, dass ihr nicht doch vielleicht eine Bombe bauen wollt und deswegen dürft ihr keine Wiederaufbereitung und Anreicherung machen. So, das wollte man ihnen verbieten und die Russen haben angeboten, wir reichern euer Uran für euch ab. Womit sie sich natürlich dann wiederum von dem mit ihrem Nuklearkreislauf von demjenigen abhängig machen, der nun ihnen die Brennelemente aufbereitet. Also man hat ihnen quasi auch untersagt oder nicht wollte nicht, dass sie selber einen kompletten Uran-Brennstoff-Kreislauf in ihrem Land in der Lage sind, technisch aufzubauen. Mhm. Und das können wir natürlich auch verstehen, wenn sie wissen, dass ihnen in 20, 30 Jahren das Öl ausgeht und sie echte Energieprobleme kriegen, kann das auch durchaus einfach unter dem Gesichtspunkt Energie zu haben. Also ist zumindest kann man das nicht von der Hand weisen, dass auch dieses Interesse einfach da sein könnte. Wobei ich an deren Stelle würde natürlich so schnell wie möglich versuchen, eine Atombombe zu bauen in deren Situation. Und das wissen auch alle. Und wenn sie eine hätten, ging es ihnen echt besser. So, dann bräuchten sie nicht mehr so eine Angst zu haben, ja, jetzt in 2 Monaten dann überfallen zu werden. Das würden sich...
Ja, das hat man ja gesehen an Nordkorea, so. Die von, ich weiß nicht, ob gibt es Erkenntnisse, dass sie nur wirklich eine funktionierende Atombombe haben. Ich kann mir das ja ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, so rückständig wie dieses Land sonst ist.
Also ich weiß es nicht. Es ist ungewöhnlich still drum geworden um das Thema. Ich bin da auch nicht auf dem Laufenden.
Ja. Zumindest ist er wieder aufgetaucht. Galt ja für unser Freund. Wie heißt er noch gleich?
Kim Il-jong oder so.
Genau, der hat... war ja mal 2-3 Tage, war er ja irgendwie abwesend. Dann gab es diesen Mythos, dass sein Zug in China gesehen worden wäre. Und später hieß es dann, er hätte Fabriken besucht. Er ist ja dafür bekannt, dass er nicht gerne fliegt. Also er ist dafür bekannt, dass er nie fliegt. Und ich weiß nicht so ganz genau, was die eigentliche Grund dieser Angst ist. Also ob er einfach nur nie geflogen ist, weil sein Vater ihn schon hat nie fliegen lassen und weil er wirklich Angst hat zu fliegen. Oder ob er einfach so dermaßen Angst hat zu fliegen, weil er weiß, dass wenn er das erste Mal nur in der Luft ist, dass er dann irgendwie nicht wieder runterkommt. Also das ist mir vollkommen unklar. Aber es gab ja auch Berichte von diesem Anschlag auf seinen Zug, die man wohl, also nicht auf den Zug, sondern auf einen Bahnhof, wo dieser Zug vorher noch gehalten hat. In China, wo was natürlich auch nicht so breit berichtet wurde, aber gab es auf jeden Fall ein paar Meldungen dazu. Aber trotzdem, so, also er scheint sich mit seiner Atomstrategie so, ich bin hier stark und wenn ihr mir irgendwie querkommt, dann haue ich euch platt und ich mache hier die Blomben von meinen Atomgeräten ab, wie es mir passt und ihr könnt mir gar nichts und mal ordentlich her mit dem Weizen.
Ja, der Iran probiert es ja jetzt auch auf die Art und Weise, insbesondere natürlich mit dieser... Ja, sagenhaften Holocaust-Konferenz, die sie da jetzt veranstalten wollen, die...
Ja, was ist das? Ist das eine Kraftdemonstration oder wie würdest du das sehen?
Ja, ja.
Sie bezwecken damit ja irgendwas. Also irgendwas.
Na.
Ein Grund kann natürlich sein, ich weiß nicht, welche Bedeutung das hat, aber dass sie einfach die Unterstützung auch in der Region suchen. So, durch die Bevölkerung. Das ist einfach der Trend. Wer ist denn jetzt so der größte Lieblingsfeind von den USA? Das ist ja in gewisser Hinsicht auch so eine Plakette, die man sich ganz gerne an die Brust klebt, um eben Unterstützung in der arabischen Welt zu bekommen. So wie ja auch der Irak immer Unterstützung bekommen hat, so, weil Saddam Hussein ja Palästina unterstützt und halt einfach einen dicken Max gemacht hat, während die USA-freundlichen Führer in Jordanien, in Ägypten so natürlich auch immer stark in der Kritik stehen, in der öffentlichen Meinung. So, nun ist der Iran eine ganz andere Abteilung, weil es ist halt nicht arabisch. Das machen sich ja eigentlich auch viele Leute nicht klar, dass so der Iran auch so ein komplett eigener Kulturkreis ist. Wir sind Perser und haben auch eine der längsten zivilisatorischen Kulturgeschichten aufzuweisen. Und um sie herum ist alles anders. So, also Afghanistan ist eine ganz andere Abteilung.
Stimmt.
China ist eine komplett andere Abteilung. Der Irak, ja, mag ja einen ähnlichen Namen haben, aber das war es dann auch. Und die haben sich ja auch ordentlich in die Wolle gekriegt. Schon im Norden geht es dann weiter mit den Kurden, die ja also auch in der Türkei und im Irak natürlich auch nochmal eine ganz eigene Rolle spielen. Am liebsten sicherlich auch hier Kurdistan hätten, was sie sicherlich nicht bekommen werden. Ja, und was grenzt noch an den Iran? Haha, gute Frage, ne? Was grenzt eigentlich an den Iran? Naja, genau, der Rest war... Das sind so diese Länder, von denen man eh nicht mal so genau weiß, wo sie sind. Turkmenistan. Und, und im Norden, interessanterweise, Aserbaidschan und Armenien. Aserbaidschan natürlich auch bekannt als Ölhochburg. Mhm. Und in der Region gibt es natürlich auch so diverse Pipelines. Aber ich glaube, durch Iran läuft nichts. Ne? So, ich muss mich mal korrigieren. Iran grenzt natürlich überhaupt nicht an China. Ich Idiot. Jetzt noch Afghanistan dazwischen. Aber es ist auf jeden Fall natürlich klar, dass China dort auch einen Einfluss hat. Und ich glaube, dass China auch zu den Hauptabnehmern gehört von dem...
Ja, ja, also die Iraner fühlen sich natürlich einerseits stark unter dem Schutz, würde ich fast sagen, der Chinesen, aber die Frage ist wirklich, wie weit der Schutz im Zweifelsfall geht und wie groß die Angst der Amerikaner vor den Chinesen ist. Und ich würde es auch nicht für ausgeschlossen halten, dass die Amerikaner sich einfach über die Bedenken der Chinesen hinwegsetzen. Gut, die Chinesen besitzen zwar 900 Milliarden Dollar Devisenreserven, das heißt, sie sind einer, also sie finanzieren global gesehen praktisch das US-amerikanische Haushaltsdefizit. Das, was in China an Werten produziert wird, wandert praktisch jeden Monat in zig Milliarden Höhe in die USA als Transfer einfach von. Das heißt, man kann sagen, jeden Monat produziert China für 20, 30, 50 Milliarden mehr Waren, als Amerika tatsächlich dafür bezahlt, beziehungsweise sie bezahlen zwar dafür, aber die Chinesen müssen ihnen das Geld leihen. Also die Chinesen leihen den Amerikanern das Geld, damit die Amerikaner bei ihnen kaufen
können. Genau, das heißt aber, dass China der größte Schuldner ist von den USA. Also die haben im Prinzip, ich meine, welche Macht steckt denn in diesen Staatsanleihen? Meine, wenn jetzt ein Staat mir so und so viel Milliarden Dollar schuldet,
naja,
was kann ich denn dann tun?
Also
ich meine, wenn die Chinesen jetzt aufhören, sozusagen weiter Staatsanleihen zu geben, dann müssen die Amerikaner auch sofort aufhören, chinesische Waren zu kaufen, wo sie dann natürlich auch kein Interesse
daran haben. Genau, die beiden hängen also extrem aneinander. Also es wäre ein Desaster wahrscheinlich für beide Volkswirtschaften. Also es würde die Weltwirtschaftskrise auslösen, wenn das Ganze eskaliert. Also wenn China irgendwie dann ohne Rücksicht auf Verluste den Handel kappt oder was auch immer da passieren mag. Und von daher kann es sogar sein, dass die Amerikaner sich das einfach rausnehmen können und dass es für China viel, viel schlimmer wäre, sich mit den Amerikanern anzulegen, als jetzt für Israel, als jetzt den Iran. Sogar nicht zu verlieren, sondern ich denke mal, dass auch die, selbst wenn die Amerikaner jetzt den Iran besetzen oder bombardieren, dass die Verträge, die die Chinesen haben, weiter erfüllt würden.
Ja, trotzdem hat natürlich China eine ganze Menge zu befürchten, weil sich dadurch natürlich auch die militärische Präsenz verstärken würde. Ich meine, in Afghanistan, da sitzen sie schon. Und in Indien und in Pakistan haben sie sich auf ihre ganz eigene Art und Weise breit gemacht, nach dem Tsunami. Haben sie es auch geschafft, ihre Militärpräsenz in Südostasien auszubauen. Und wenn jetzt irgendwie das Iran-Tor noch fällt, das...
Ja, aber die Chinesen sind überhaupt kein Gegner für die Amerikaner. Das ist, ich meine, die werden immer so aufgebauscht von wegen größter Armee der Welt mit, ich weiß nicht, 20 Millionen Soldaten und was nicht alles, aber sie sind militärisch eigentlich einen Zwerg verglichen mit den USA selbst, also mit den Russen können sie überhaupt nicht mithalten. Atomar, konventionell, mit der Marine, mit den Flugzeugen, also es ist also im Zweifelsfall das Einzige, dass China eben etwa 200 Atomsprengköpfe, also 200 Interkontinentalraketen hat, mit denen sie Amerika erreichen können. So. Aber so weit würden sie wegen des Iran wahrscheinlich auch nicht gehen. Andererseits ist natürlich, also was einem schon Angst macht, ist dann schon irgendwie dieses Atomgedrohe, wie auch der französische Präsident, aber auch Überlegungen amerikanischer Generäle, so kleinere taktische Atombomben einsetzen zu können. Wobei dann wohl einem Politiker dann noch rechtzeitig aufgefallen ist in den USA, dass eine dieser kleineren Waffen, die gegen Terroristen eingesetzt werden sollten, eine zehnfache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe gehabt hätte. Und er dann doch etwas entgeistert war, von wegen, ob man das denn bräuchte, um irgendwelche Bunkeranlagen zu zerstören. Das heißt, er war...
Das ist auf jeden Fall alles ganz schön fucked up. Also
es wird, meine, es wird Krieg geben.
Du bist dir da sicher? Hm. Was macht dich so sicher? Ich meine,
was
ist sozusagen die Notwendigkeit dabei?
Also er müsste, sagen wir so, die Kriegsmaschinerie läuft im Moment und sie müsste, damit es nicht passiert, aktiv abgeblasen werden. Es müsste also irgendwas passieren.
Meinst du die Maschine im Allgemeinen durch einfach die große Menge an Investitionen, die in den Militärbereich reinfließt?
Ja, nein, die Pläne. Also ich glaube, dass es feste Pläne einfach gibt, das im März zu tun. Und diese Pläne werden...
Das ist jetzt erstmal eine Vermutung. Also das ist ja kein... Hast du einen Beleg? Also das bezweifle ich jetzt mal.
Ja, nein, ich habe die... es ist... Also zum einen... reicht es, die Presse zu verfolgen, also Spiegel online zu lesen beispielsweise, reicht völlig aus. Also wenn du dir einfach nur mal anguckst, mit welcher Regelmäßigkeit Iran-Schurken-Artikel in der Presse erscheinen und wie die Iran-Schurken-Artikel-Dichte ständig in der Zunahme begriffen ist. Und es kommen immer wieder neue Dinge. Es wird
ja gut, wodurch wird das ausgelöst? Also man ist ja jetzt sicherlich nicht Spiegel Online Hand in Hand mit den USA, die voranschreitet.
Also es ist Ursache und Wirkung sind relativ an der Stelle egal. Es ist, also ich maße mir da nicht an, jetzt zu sagen, die Artikel sind alle jetzt Propaganda, aber es ging teilweise ja arg in die Richtung. Diese Übersetzungsfehlergeschichten kannst dich vielleicht dran erinnern, wo dann halt bewusst auch Aussprachen des iranischen Präsidenten falsch übersetzt wurden und daraufhin der CNN die Akkreditierung entzogen wurde wegen einem Übersetzungsfehler. Und naja, also es die Medienmaschinerie läuft jedenfalls so, und die läuft mit einer so jetzt im mittleren Takt, und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die neulich von Osama Bin Laden angekündigte größere Anschlag in den USA. So. Also es ist ja auch nicht so, dass er nicht angekündigt worden wäre und dass das amerikanische FBI und wer auch immer permanent davor warnen, dass jederzeit ein solcher Anschlag möglich ist. Ich meine, die sagen das ja sicherlich nicht nur, oder um den Leuten Angst zu machen, sondern weil das möglicherweise tatsächlich so sein könnte. Ich meine, Madrid und London hat es auch gegeben. Eigentlich ist es eher verwunderlich, dass dort noch nichts passiert ist. Und ich glaube, dass, oder ich befürchte fast, dass rein zufällig irgendwann Ende Februar, Anfang März irgendetwas passieren wird in den USA. Und dann kippt die öffentliche Meinung ganz schnell. Und wenn dann Verbindungen der Terroristen in den Iran hinein festgestellt werden und während Bilder von tausenden amerikanischer Zivilisten, Frauen und Kinder über den Bildschirm laufen, dann frage ich mich, ob irgendwer noch in der Lage sein wird oder überhaupt nur wollen wird oder der Meinung sein wird, in der amerikanischen Öffentlichkeit, das lässt man jetzt mal auf sich beruhen.
Ja, liebe Zuhörer, dann überlegt doch schon mal, wohin ihr eure Urlaubsreise in diesem Winter bucht. Ja, so viel zum Thema Gold und welche Auswirkungen das alles haben kann. Das war der erste Lunatic Fringe Podcast und ich hoffe nicht der letzte. Ich werde mich bemühen, hier noch ein bisschen weiter nach interessanten Themen zu graben, interessante Gesprächspartner auszugraben, mal ein bisschen Technik zu beleuchten, mal andere Sachen, ganz bewusst mal ohne Technik angefangen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ja, bleibt dabei, der nächste Podcast kommt bestimmt. Vielleicht noch ein Wort zur Musik. Das war ein DJ-Mix von Entaktogen, heißt Organic, klingt auch Organic, insofern alles konsistent. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns sicherlich bald wieder bei The Lunatic Fringe.